Hallo, herzlich willkommen bei Nachgehackt, dem Podcast für IT-Security. Mein Name ist Henrike Tönnes und hier spreche ich mit Expertinnen und Experten über Sicherheit in der IT-Technik. Und zwar so, dass es alle verstehen. Alle Rechner hochgefahren? Dann kann's ja losgehen. Bei unserem heutigen Thema geht es um Sicherheit in Bezug auf dieses kleine handliche Gerät, was wir alle jeden Tag mehrfach in der Hand haben. Wir alle laufen damit durch die Gegend. Manche von uns schauen bei jeder sich bietenden Gelegenheit drauf. Auch in Situationen, in denen es vielleicht tatsächlich ein amtliches Sicherheitsrisiko bedeutet. Also sind wir ehrlich, wir alle haben schon mal an der Ampel gestanden und sind fast auf die Straße gelaufen oder über ein Hindernis gestolpert oder in eine Scheibe. Mobilfunksicherheit ist ein Thema. Jetzt habe ich Sie mit dieser Moderation aber auf eine völlig falsche Fährte gesetzt. Denn um diese Art von Mobilfunksicherheit geht es heute gar nicht. Das haben Sie als fleißige Nachgehackt-HörerInnen sich aber ganz bestimmt schon gedacht. Ich begrüße heute bei mir stattdessen Katharina Kohls. Sie ist Mitgründerin von Radix Security und seit März 2024 Professorin für Systemsicherheit an der Ruhr-Universität Bochum und kann uns erklären, wie auch wir in puncto Mobilfunksicherheit, und zwar diesmal der richtigen, besser unterwegs sein können. Herzlich willkommen, liebe Katharina.
Hallo.
Schön, dass du da bist, hier bei Nachgehackt.
Gerne.
Also wir starten ja immer mit so drei Einstiegsfragen bei uns. Und das werde ich auch mit dir heute machen. Wofür benutzt du deinen Rechner am häufigsten?
Für die Arbeit natürlich. Wahrscheinlich hauptsächlich für E-Mails.
Okay.
Und privat benutze ich den für, ich spiele gern Computer.
Aha, Computerspiele.
Ja. Doch, ja, finde ich ganz gut.
Sehr gut. Wie viel Zeit geht da so drauf im Durchschnitt?
Für die Arbeit oder?
Für die Computerspiele, meinte ich.
Oh, vielleicht so ein, zwei Stunden alle zwei, drei Tage.
Okay, das ist so ein bisschen so ein Guilty Pleasure.
Ja, ja, man ist ja erwachsen, man hat ja Verpflichtung.
Ja, dieses Erwachsending. Ja, das stimmt. Woran denkst du zuerst, wenn du IT-Security hörst?
Ehrlich gesagt an Bochum.
Okay.
Das hat mich, ich habe ja hier studiert und das hat mich so geprägt, dass hier die IT-Sicherheit so gelebt wird. Und ich eigentlich immer zuerst an Bochum.
Okay. Und wurdest du schon mal gehackt?
Ich glaube nicht, aber das ist ja auch der Punkt, ne? Weiß man ja manchmal nicht. Ich glaube nicht.
Du glaubst nicht. Also zumindest hast du es nicht mitbekommen.
Nee, nicht, dass ich wüsste.
Das ist gut. So, und jetzt müssen wir natürlich von meiner Anmoderation auch irgendwie gut ins Thema kommen. Was bedeutet Mobilfunksicherheit konkret?
Also das Erste, woran man denkt, ist natürlich das Handy. Mit dem haben wir alle am meisten zu tun, aber letztendlich sind es alle Endgeräte, die sich verbinden können mit dem mobilen Netz. Es kann ein Tablet sein, es kann ein Kühlschrank sein, das können Sensoren sein, das können Roboter in einer Fertigungsstraße sein. Das sind also alles Geräte, die sich mit dem Mobilfunknetz verbinden. Und dann natürlich noch die anderen Komponenten, mit denen wir wenig zu tun haben, die dafür sorgen, dass das Netz funktioniert. Also die Basisstation, die in der Gegend steht und uns Empfang gibt, und dann das Netz, was dahinter steht. Und Mobilfunksicherheit guckt sich die einzelnen Komponenten an und die Verbindung und schaut, was alles kaputt ist oder was schiefgehen könnte, je nachdem, was man macht.
Okay. Bleiben wir trotzdem noch mal ein kleines bisschen beim Handy, weil das natürlich erstmal so das offensichtlichste Ding ist und irgendwie uns alle betrifft. Welche Gefahren lauern denn ganz konkret für uns User, wenn wir mit dem Handy unterwegs sind?
Also da gibt es verschiedene Sachen. Also ich meine, in der Forschung gucken wir uns sehr exotische Angriffe an, weil wir auch schauen wollen, was ist denn kaputt am System oder an einzelnen Komponenten. Das sind meistens Angriffe, die jetzt gar nicht so relevant sind. Also wir zeigen dann, man kann Telefonate abhören. Der Aufwand ist aber so groß, dass man das jetzt vielleicht eher mit einem Präsidenten macht, als mit jemandem XYZ. Einfach so auf der Straße aus Interesse. Das heißt, das ist gar nicht so gefährlich. Aber wie bei allen Endgeräten ist es halt einfach, dass Dinge schiefgehen können, wenn man auf eine Phishing-Seite geht oder wenn man da manipuliert wird. Das sind so Sachen, die auch mit dem Handy passieren können.
Ja, das ist ja immer so eine diffuse Angst, ne? So dieses, also da wird mitgehört und ich werde abgehört und es wird alles gehört. Wahrscheinlich ist das letzten Endes gar nicht so eine richtige, konkrete Sache, ne? Für den Durchschnitts Durchschnitts-User, oder doch?
Für den nicht kriminellen Durchschnitts-User nicht leider. Aber genau. Es gibt natürlich mit Lawful Interception gibt es natürlich Möglichkeiten, das Mobilfunknetz auch zu benutzen, um Leute zu finden oder herauszufinden, ob die zu einem Zeitpunkt irgendwo waren. Das sind dann tatsächlich Sachen, die einen normalerweise nicht betreffen, außer man schafft die Gründe dafür. Aber das sind keine typischen Angriffe, die jetzt gegen Leute gehen.
Ja, okay. Du hast gerade gesagt, wir gucken uns exotische Angriffe an. Das finde ich ganz spannend. Was wäre denn ein exotischer Angriff?
Naja, die sind halt alle relativ kompliziert. Okay. Die Konzepte sind sehr kompliziert. Was rauskommt, ist super spannend. Also Angriffe wie das Abhören von Telefonaten, wo es wirklich darum geht, wenn jemand telefoniert, per Voice-over LTE, dann hat der Angreifer die Möglichkeit, das mitzuschneiden und dann ruft er das Ziel nochmal an direkt und telefoniert mit dem für eine Weile und generiert dadurch Schlüsselmaterial, was dann dafür sorgt, dass er das Telefonat entschlüsseln kann. Das ist cool und spannend und der Angriffsvektor ist dämlich. aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, wo sich jemand auf die Straße stellt und das mit allen Leuten macht.
Okay, also brauchen wir uns dahingehend keine Sorgen zu machen. Nein. Also allerhöchstwahrscheinlich nicht.
Allerhöchstwahrscheinlich
wir sorgen nicht dafür, dass wir interessante Ziele werden.
Wenn wir super berühmt sind und super wichtig, dann vielleicht schon, aber auch da
eher schwierig. Ich glaube, die Gefahr besteht jetzt ganz unmittelbar irgendwie nicht.
Leider nein.
Leider nein, sagt sie. Sehr schön. Aber wie können denn Schwachstellen in Mobilfunknetzen jetzt im Allgemeinen aussehen? Also wenn wir jetzt sagen, okay, der Enduser ist es jetzt nicht unbedingt, aber wie können so Schwachstellen grundsätzlich aussehen?
Das ist eine große Frage.
Ja.
da kann man letztendlich nach Komponenten gehen. Es gibt Schwachstellen im Endgerät, wenn da Implementierungen nicht stimmen, wenn da Fehler drin sind. Es gibt Schwachstellen im Betriebssystem des Geräts. Das hat dann mit Mobilfunk gar nicht so viel zu tun, aber es halt trotzdem betrifft das Gerät. Dann gibt es Schwachstellen, die drahtlose Verbindung zwischen dem Gerät und der Basisstation betreffen. Das ist der direkte Austausch und wenn man jetzt telefoniert, verbindet man sich ja mit der Basisstation. Und dann gibt es Schwachstellen, die halt im Kernnetz sind, das dahinter steht, das also quasi die ganzen wichtigen Dinge tut. Also wenn ich mich jetzt mit dem Mobilfunknetz authentifiziere, weil das wollen wir ja alle, wir wollen ja, dass das Netz legitim ist und das Netz will ja, dass wir ein legitimer Nutzer sind, wir zahlen da ja Geld für, das macht alles das Kernnetz. Und auch da gibt es natürlich Schwachstellen, dass man das ausnutzen kann und da manipulieren kann, wie auch immer.
Mhm. Kannst du mir mal so ein paar Angriffsmethoden nennen, also so ein paar Beispiele, damit das ein bisschen plastischer wird für Menschen, die keine Ahnung davon haben, wie zum Beispiel mich?
Okay, also es gibt einen Angriffsvektor in 4G, also in LTE, da geht es erstmal damit los, das ist ein Spezifikationsfehler, das heißt, LTE hat einen Standard und in dem Standard ist ein Fehler. Der Fehler, der da drin steckt, klingt erstmal etwas kryptisch. Es gibt keinen Integritätsschutz für Nutzdaten. Was bedeutet das? Wenn ich telefoniere oder wenn ich im Internet surfe mit meinem Handy, dann sind das die Nutzdaten, weil das sind die Daten, die ich haben möchte, die ich brauche. Das hat nichts mit dem Management zu tun. Dann haben die keinen Integritätsschutz. Und das bedeutet, jemand kann ein Paket nehmen, es werden ja Pakete hin und her geschickt. Ich frage nach einer Website, ich bekomme den Inhalt der Website zurück. Wenn da kein Integritätsschutz drauf ist, kann jemand den Inhalt manipulieren. Das heißt, angenommen, ich habe mein Handy, ich möchte Online-Banking machen, das ist jetzt so ein klassisches Beispiel. Ich frage, ich muss ja mal fragen, wo ist die Website, dann kriege ich die Antwort. Ich frage, wo ist denn die Website von meinem Online-Banking-Portal? Und ich bekomme die Antwort und die Antwort ist eine IP-Adresse. Dann kann der Angreifer hingehen und die IP-Adresse ändern. Und dann gehe ich nicht zu meinem Online-Banking-Portal, wo ich hin will, sondern ich gehe zu einer Phishing-Seite. Ich bekomme das aber nicht mit, weil ich habe keinen Integritätsschutz. Mir fällt nicht auf, dass da was manipuliert wurde. Das wird nicht überprüft. Das ist ein Spezifikationsfehler in 4G. Das heißt, alle Geräte auf der Welt haben dieses Problem. Und das heißt, das kann man ausnutzen für verschiedene Angriffe. Für Spoofing, das ist das, was ich gerade beschrieben habe. Ich biege die Adresse um. Oder für komplexere Angriffe, wo man sich quasi dazwischen stellt als Angreifer und dem Netz gegenüber so tut, als wäre man der Nutzer, dem Nutzer gegenüber so tut, als wäre man das Netz. Und dann hat man noch ein bisschen mehr Handlungsspielraum.
Okay, das ist ja schon mal irgendwie etwas, da kann man aber auch nicht so richtig was machen, ne? Als End-User jetzt? Oder kann man da doch was machen?
Handy aus. Handy aus. Handy aus kann man immer, ansonsten nicht, nee. Nee,
okay. Ist das denn auch eine der größten Herausforderungen, denen du dich so gegenüber siehst? Oder was sind die größten Herausforderungen in der Mobilfunksicherheit im Moment?
Ich glaube, eine große Herausforderung ist immer, dass diese Systeme sehr komplex sind. Dass man immer den Standard hat, das sind mehrere tausend Seiten Papier. Mhm. Da steht schriftlich, das Handy soll aber das und das machen. Da fängt es an. Da könnten Sachen, wie der, was ich gerade beschrieben habe, steht dann da drin, dass es das nicht gibt. Das ist blöd, dann weiß man das, kann man das ausnutzen. Muss man erstmal finden auf diesen tausenden Seiten. Und dann wird das Ganze implementiert. Es gibt verschiedene Hersteller, die lesen sich das durch und implementieren das. Wenn ich jetzt jemandem 5 Seiten Anforderungen gebe und der soll die umsetzen, dann habe ich 10 verschiedene Leute und 10 verschiedene Lösungen. Ja. So ist das auch bei den Geräten. Und jetzt hat man diesen sehr komplexen Standard, dann muss der umgesetzt werden in noch komplexere technische Systeme. Und dann wird es benutzt von Leuten. Das ist, kann nur schief gehen. Okay. Und das, wir suchen halt nach Wegen, wie wir das rausfinden können, wie wir die Sachen finden, systematisch, wie man das abdecken kann. Mhm. Und es ist wie in jedem technischen System. Wir wollen natürlich perfekte Sicherheit, die wir niemals bekommen werden, aber wir wollen uns zumindest annähern. Mhm. Und das ist schwierig, wenn das System so komplex ist.
Ja, das ist ja bestimmt auch eine Entwicklung, ne? So über die letzten Jahre, dass es immer komplexer geworden ist. Ja. Kannst du das nochmal so ein bisschen nachzeichnen, wie sich die Arbeit auch für euch entwickelt hat da an der Stelle?
Ja, die Mobilfunkgenerationen, die werden immer komplexer, die bauen aufeinander auf. Mhm. Und alles, was wir jetzt wissen, was in 4G schiefgelaufen ist, das können wir in 5G besser machen. Mhm. Das klappt nicht immer, weil da ja auch eine große Lobby dahinter steht. Und es gibt Sicherheitsmechanismen, die sind teuer in Anführungsstrichen, also die sorgen für Overhead, die stören dann. Also ich will keine langsamere Verbindung, warum soll ich das machen? Also müssen wir Sicherheitsmechanismen einbüßen. Mhm. Da sind so, da muss man immer so ein bisschen abwägen, was jetzt realistisch ist an Sicherheit, was wir bekommen können. Naja, und die Generationen, die werden natürlich auch immer komplexer. Also 6G hat sehr ambitionierte Ziele, 5G hat das auch schon. Mhm. Also da wird immer noch oben was draufgelegt an Komplexität und Performance und so weiter. Und dadurch wird es halt schwieriger.
Mhm. Kannst du das mal ein kleines bisschen beschreiben? Also wie unterscheidet sich jetzt 5G zum Beispiel in puncto Sicherheit und so von 4G?
In 4G gab es ein großes Problem, das war ein IMSI-Catcher. Da ist das Prinzip, dass ein Angreifer eine Basisstation aufbaut mit einem sehr starken Signal und die Handys sehen das dann und denken, wow, super, starkes Signal. Da will ich hin. Das Handy ist halt so implementiert, dass es sich die beste Verbindung sucht. Und der IMSI-Catcher, der spricht dann mit dem Handy und sagt, oh, ich kenne dich gar nicht, gib mir mal deine Permanent Identity. Und das Handy ist so implementiert, dass es das macht. Und dann hat der IMSI-Catcher abgefragt, wer das ist und hat diese permanente Identität. Das heißt, solange ich meine SIM-Karte behalte, ist die mir zugeordnet. Und so kann so ein IMSI-Catcher sensitive Daten sammeln. Und das kann man für gute und für schlechte Zwecke einsetzen. Das war ein großes Problem in allen Generationen von 4G rückwärts. Das gibt es in 5G nicht mehr.
Okay.
Das wurde jetzt anders implementiert. Das Netz kann jetzt nicht mehr nach der unverschlüsselten Identity fragen, beziehungsweise nur wenn das Netz legitim ist, schafft es auch die Identität rauszulesen. Und das ist so ein klassisches Beispiel dafür, wir wissen seit Jahren, dass das ganz blöd ist. Und jetzt haben wir es in 5G gelöst. Gelöst ist relativ, wir haben das Problem verschoben, aber das wird jetzt zu weit gehen.
Okay. Gibt es da noch andere Punkte, wie sich das unterscheidet oder ist das so der wichtigste?
Nö, das Wichtigste würde ich nicht sagen, das war jetzt so ein Beispiel für einen Angriff. Was in 5G ganz spannend ist, dass das Kernnetz, was also dahinter steht, so ein bisschen die absolute Rechenpower und die ganzen Funktionen, die da drin sind, die sind super wichtig fürs Netz. Und in 5G ist es jetzt das erste Mal so, dass das so ein bisschen modular gehalten ist, ein bisschen offener. Mhm. Das heißt, wir haben wirklich einzelne Funktionen, die ihre Aufgaben erfüllen. Und die kann ich theoretisch mir von verschiedenen Anbietern zusammensammeln. Mhm. Und habe jetzt so ein modulares Netz. Vorher hatten wir immer so einen Block. Mhm. kryptischen, undurchsichtigen Block, der das alles gemacht hat.
Okay. Was ist der Vorteil davon, dass das modular ist? Also ich muss das fragen, weil die Leute sich das und ich mir das auch nicht automatisch denken kann.
Es ist erstmal eine ganz andere Architektur. Hm. Die ist offener, die benutzt ganz normale Webstandards. Das heißt, es ist alles ein bisschen, in Anführungsstrichen, normaler geworden. Mhm. Dadurch sind die Netze flexibler und dadurch hat man mehr Anwendungsfälle. Man kann einfach sagen, 5G ist flexibler und ermöglicht mehr, schafft mehr Möglichkeiten im Alltag. Ja. Ich kann mit 5G viel leichter mein eigenes Netz aufbauen und das auch betreiben, für mich. Das hat dann mit dem kommerziellen Netz nichts zu tun, aber das kann ich halt machen.
Okay. Wofür würde man das machen?
Wir sind jetzt hier an der Uni, man könnte sagen, wir haben EduRoam und demnächst haben wir eine 5G-Variante, weil die Uni ihr eigenes 5G-Netz betreibt. Das würde gehen.
Ah ja, okay.
Was natürlich viele Vorteile auch hat, weil 5G einen besseren Sicherheitsstandard hat als Wi-Fi.
Mhm. Okay, das ist jetzt die eine Seite der Medaille, aber es gibt natürlich auch noch die andere Seite.
Da Nein. entstehen,
ja oder nicht, da entstehen doch dann auch wiederum ganz andere Sicherheitslücken und ich sage mal Herausforderungen bei 5G.
Ja. Durchaus.
Nämlich welche?
ich habe schon gesagt, dass das Kernnetz diese normalen Webstandards benutzt, TLS und so weiter. Aber auch TLS hat ja Sicherheitsprobleme. Das heißt, die erben wir direkt alle mit. Oder wir haben jetzt dieses offene Konzept, super. Was ist denn, wenn ich einer Netzwerkfunktion nicht vertraue? Was ist mit der Kommunikation zwischen den Funktionen? Weil auf einmal habe ich nicht das eine geschlossene System, dem ich vertrauen muss, sondern ich habe die einzelnen Funktionen und die reden über so einen Bus miteinander. Was ist denn, wenn der Angreifer da mitschneiden kann oder wenn der Angreifer eine der Funktionen stellt? Was kann der machen? Und jetzt kommt die Uni und sagt, ich will ein 5G-Netz und dann machen wir das selber und dann machen wir das aber nicht so toll, weil wir irgendwas vergessen und dann haben wir das so konfiguriert, dass jemand von außen auf die Funktionen zugreifen kann zum Beispiel. Das ist jetzt so. Also das wäre ein ziemlich dämlicher Fehler, aber all das kann passieren, wenn man es auf einmal selber macht.
Ja, verstehe. Mal so auf der persönlichen Ebene gefragt, was genau fasziniert dich eigentlich so an diesem Thema?
Es ist schön knobelig, es ist schwer, man kann mit tollen Geräten arbeiten. Ich mag das, wenn man, es ist vielseitig. Also ich kann mir mein eigenes Mobilfunknetz bauen und mit dem Experimente machen. Dann kann ich einen Angriff implementieren, den durchführen. Das ist super kompliziert und super schwer, aber das ist so ein typischer Prozess. Man fängt an und versteht gar nichts und man muss sich so vorwärts tasten und knobelt sich da durch. Das ist super, das macht Spaß. Man kann aber auch sagen, ich schmeiße das alles weg, die Geräte, die stören mich, ich habe das jetzt genug gemacht und dann implementiert man ein großes Simulationsmodell und sagt, ich gucke mir jetzt die Infrastruktur an und ich gucke mir an, was passiert, wenn ich 5 Basisstationen hier habe und eine tue ich hier hin, ist der Angreifer dann eher dazu in der Lage, einen Angriff durchzuführen oder wie auch immer. Mhm. Guck mir das dann ganz abstrakt und von oben an. Das ist sehr vielseitig. Also das ist schon mal gut. Und eine Sache ist, also jeder hat ein Handy.
Ja.
Und jeder benutzt das. Und es ist einfach Forschung, die dann auch den Weg in die echte Welt findet.
Das ist auch schön, ne? Dass man dann einfach einen konkreten Anwendungsfall hat und sagt, so, hier. Und am Ende sieht man, dafür habe ich es gemacht.
Es gibt in 5G jetzt Integritätsschutz, weil wir das so kaputt gemacht haben in 4G, dass die gesagt haben, oh Mann, jetzt müssen wir das aber benutzen.
Ja.
Ja,
ist doch cool.
Das ist richtig cool.
Das ist doch ein schöner Erfolg auch.
Oh ja.
Oh ja. Wenn ich jetzt zurückkomme auf uns als, ich sag jetzt mal, normale UserInnen. Was können wir denn ganz konkret machen, hands-on, um unser Telefon, um unser Mobilfunkverhalten, um all das quasi zu schützen, zu verbessern und da ein bisschen sinnvoller mit umzugehen, aus deiner Sicht? Wie machst du es denn?
Gar nicht. Gar nicht. Ich habe mein Telefon, ich benutze das gar nicht so viel.
Okay, also jetzt mal abgesehen von ausmachen und weglegen.
Ja.
Das wäre mir jetzt ein bisschen zu einfach.
Das ist einfach super schwierig, weil der Nutzer auf die ganzen Sachen sehr wenig Einfluss nehmen kann. Mhm. Natürlich kann ich immer doppelt und dreifach gucken, ob ich beim Online-Banking jetzt nicht auf einer Phishing-Website lande. Mhm. Aber ehrlich gesagt, wer macht das noch über Websites? Wir haben alle eine App. Und wenn wir jetzt nicht in einen ganz komischen App-Store gehen, sondern in den großen unseres Vertrauens, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass wir jetzt von der großen Bank eine falsche App laden. Mhm. Weil auch das wird überprüft. Ne? Das heißt, fast alles von dem, was schiefgehen kann, liegt nicht in den Händen des Nutzers.
Okay.
Und es ist dann wie mit jedem technischen Gerät, dass man, sobald man weiß, man macht jetzt was, was irgendwie kritisch sein könnte, Konsequenzen haben könnte, Online-Banking oder ein ganz sensitiver Anruf oder was weiß ich, dass man dann irgendwie darauf achtet, dass nichts eigenartig ist. Aber sonst, also viel machen kann man nicht. Mhm. Und dadurch, dass die Wahrscheinlichkeit so gering ist, dass man jetzt mal eben abgehört wird von jemandem um die Ecke.
Ja, und wir alle, ich meine, der Datenwust, der da ja auch entsteht, ja, bei allem, was da so ausgelesen werden kann und soll, das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Security through Obscurity, ne? Dass man halt irgendwie so ein bisschen versteckt ist in der Masse oder so.
Ja.
Ja, okay. Wenn du jetzt, wenn ich dir jetzt einen Zauberstab geben würde und du könntest die Sicherheitsmaßnahmen entwickeln ohne Probleme, die du am allerliebsten entwickeln würdest, was wäre das dann?
Ich glaube, also wenn man bedenkt, dass bei dem Mobilfunk alles bei dem Standard anfängt, bei der Spezifikation, dann wäre es toll, ein Tool zu haben, was die Spezifikation nimmt und quasi einmal durchknetet und sagt, all das hier ist falsch, das musst du nochmal besser machen. Nicht nur was Sicherheit betrifft, sondern auch was die Interpretation betrifft. Also wenn ich jetzt was formuliere und es ist ein super sicherer Mechanismus, aber keiner versteht den, oder alle verstehen den falsch, oder irgendwas bleibt offen, dann wird es nicht richtig implementiert, dann bringt mir die Spezifikation nicht. Also ein Gerät, was diese 1000 Seiten nimmt und dann mal durchknetet und dann am Ende sagt, das muss anders formuliert werden, das fehlt und das ist nicht sicher. Ich glaube, dadurch würden wir viel gewinnen, weil das wäre ein sehr langweiliger Zauberstab. Sehr langweilig.
Ja, vielleicht für viele, aber sicher offenbar nicht.
Wäre auf jeden Fall cool zu haben. Hast du den dabei?
Nee, aber ich kann noch mal bei der Redaktion nachfragen, ob wir den irgendwo in der Schublade liegen haben. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber das kriege ich für dich raus.
Gut, den hätte ich gerne. Ja.
Woran arbeitest du jetzt aktuell?
Wir haben verschiedene Themen. Wir haben gerade ein Projekt abgeschlossen, da ging es darum, was für Informationen kann man aus den Daten auslesen, die das Telefon produziert, wenn keiner das anfasst. Also das liegt da.
Okay.
Trotzdem schickt das Daten und empfängt Daten, weil Apps sich aktualisieren oder Informationen einholen. Und wir haben uns angeguckt, also es gibt ganz viele Angriffe, die zeigen, okay, wenn jemand im Internet browst, dann kann ich die Webseiten erkennen, auch wenn der Traffic verschlüsselt ist. Da gibt es schon ganz viel. Wir haben dann geschaut, wie sieht das denn aus, wenn man das Handy einfach liegen lässt? Da entstehen ja viel weniger Daten, kann ich trotzdem Nutzer unterscheiden beispielsweise. Das haben wir gerade gemacht. Dann haben wir viele Arbeiten, die sich das Kernnetz angucken in 5G, einfach weil die Funktionen so unglaublich wichtig sind. Dann haben wir ein paar Sachen, die so ein bisschen in das Telefon reinschauen, in die Implementierung da und wie die zum Beispiel die Daten beeinflusst oder ob die Implementierung, ob es da Sachen gibt, die man ausnutzen kann. Ja.
Okay, und wenn ihr das rausgefunden habt, dann macht ihr damit was?
Dann wird das publiziert. Und je nachdem, was wir gefunden haben, gibt es ein Responsible Disclosure.
Was heißt das?
Das bedeutet, wenn wir eine Schwachstelle in einem Netz finden oder in einer Implementierung oder so, dann kontaktieren wir den Hersteller oder den Netzbetreiber und sagen, hier ist eine Schwachstelle. Das Paper ist eingereicht. Es würde, wenn es angenommen wird, da veröffentlicht. Bis dahin können wir das weiß das keiner, dann wird es aber veröffentlicht und dann ab dann kann das ausgenutzt werden, wenn jemand das Paper liest. Und dann haben die halt Zeit, das zu berücksichtigen. Manchmal kann man da nichts machen, wenn es ein Spezifikationsproblem ist, dann wird es halt berücksichtigt in den Meetings, wo der Standard diskutiert wird. Und manchmal, wenn es eine Konfiguration im Netz ist, dann kann man das beheben. Das ist zum Beispiel mit dem Problem, dass man Telefonate abhören kann.
Ja.
Gab es ein Responsible Disclosure und dann wurden die Netze neu konfiguriert. Es gab ein Patch und dann wurde es neu konfiguriert und dann wurde das behoben.
Mhm. Wir müssen noch einmal ganz kurz erklären, was ein Patch ist.
Das ist quasi im buchstäblichen Sinne, ich habe eine Implementierung und da ist ein Fehler drin und ich behebe den Fehler und packe das in die Implementierung und dann ist der Fehler raus.
Okay, also ein bisschen wie ein Pflaster draufkleben.
Ja, genau. Ja. Ein Patch.
Ein Patch halt.
Genau.
Sehr schön.
Ja.
Sehr schön. Wir sind ja jetzt sehr beim Telefon gewesen. Es gibt ja, das hast du eingangs ja auch gesagt, unfassbar viele Dinge, Internet of Things. Es gibt alle möglichen Geräte, ja, die sich eben in den Mobilfunk einwählen. Was würdest du sagen, an welcher Stelle wird es besonders kritisch?
Ich würde sagen, das ist im Kernnetz, weil das ein großer Multiplikator ist. Also eine Basisstation ist immer lokal. Das heißt, gut, wenn ich jetzt im Stadtzentrum bin und da sind sehr viele Leute, dann trifft das sehr viele Leute. Aber alle gehen durchs Kernnetz. Und wenn da eine Funktion ein Problem hat, dann betrifft das alle Nutzer des Anbieters. Also in dem Land, in dem Bereich. Aber trotzdem ist das der größte Multiplikator. Deswegen würde ich sagen, das ist das Kritischste.
Hm. Ich stelle mir das gerade so vor, wie, ja, hier ist jetzt so der Punkt und drumherum stehen ganz viele Leute, die versuchen, das irgendwie zu beschützen von außen. So. Ja. Muss man sich das wirklich so vorstellen? Also ich kann mir vorstellen, dass ja Angreifer da durchaus ein Interesse haben, unter Umständen das
ja
irgendwie mal zu zerschießen.
Ja.
Was wird dann da gemacht? Also ich meine, wir wollen ja jetzt nicht die Sicherheitslücken hier preisgeben oder so, aber also wie muss man sich das vorstellen? Weil für so eine Endnutzerin wie mich ist es so abstrakt, dass ich so denke, okay, ja klar, es betrifft das Kernnetz, klingt logisch. Aber was bedeutet das denn dann hands-on in der Arbeit, die ihr macht?
Wenn es jetzt ums Kernnetz geht, dann ist das letztendlich nichts anderes als ein großer Rechner, der irgendwo steht und der Funktionen anbietet.
Du kommst hier nicht rein.
Ja, es ist wie ein Server, ne? Ja. Es ist wie ein anderer Webserver, ist so ähnlich. Und wenn der, es macht niemand, aber wenn es falsch konfiguriert ist, dann kann ich mich auf diesen Rechner einfach verbinden und damit interagieren. Mhm. Wie gesagt, das wäre unglaublich dämlich, wenn dann ein kommerzieller Anbieter sein das im Internet verfügbar macht. Aber letztendlich ist es nur das. Es ist ein Rechner, der steht da, der macht viele Dinge und wenn man da irgendwie rankommt, dann hat man Hebel quasi.
Okay. Ja. Was wäre ein Angriff auf die Mobilfunksicherheit, die dir richtig Sorge bereiten würde?
Also Sachen, die nicht so toll sind, gehen zum Beispiel in Richtung die Verbindung zwischen den Netzen. Also wenn ich jetzt ins Ausland fahre, dann bin ich ja da mit dem Netz verbunden. Ich kann ja nicht zu Hause, so geht ja nicht. Und dann spricht der Provider in dem Land mit dem Zuhause, weil nur meiner Zuhause kennt ja meine Daten, die sprechen dann miteinander. Und die Verbindung zwischen den beiden, die war in der Vergangenheit unglaublich schlecht abgesichert, aber das ist dann noch ein größeres Bottleneck, da gehen ja sehr viele Daten drüber. Und das ist noch viel weniger transparent für den Nutzer, was da passiert, warum das passiert und was dann. Da gehen alle Daten drüber. Und wenn wir da eine Sicherheitslücke haben, dann das ist so wie in einem Internet-Exchange-Point, alle Daten mitzuschneiden. Man sieht einfach sehr viel.
Okay.
Und das ist gruselig. Mhm. Ja, und natürlich, ja, wenn jetzt der Angreifer im Kernnetz sitzt und da Zugriff auf die sicherheitskritischen Funktionen hat, dann haben wir ein Problem. Aber das ist sehr sehr unwahrscheinlich, dass das passiert.
Okay. Sehr unwahrscheinlich, weil einfach genug Leute aufpassen.
Naja, weil jetzt ein großer Mobilfunkanbieter weiß, dass er sein Netz nicht so konfiguriert, dass es aus dem Internet erreichbar ist. Das ist also das kann halt passieren, wenn wir das jetzt an der RUB selber machen und das nicht gut hinbekommen. Mhm. Oder wenn wir ein Testnetz haben, für eine Abschlussarbeit und das setzt jemand auf und das konfiguriert er so, weil das bequemer ist, dann von zu Hause drauf zuzugreifen. Aber da ist der Schaden halt viel geringer.
Hm.
Und das darf ruhig schief gehen dann.
Okay.
Ist okay.
Also da schon, aber an anderer Stelle nicht so gerne.
Nee, genau.
Nee, gut. Alles klar, ist notiert. Wir versuchen ja tatsächlich dann auch unseren Hörenden immer so ein bisschen so auch noch Sicherheitstipps mitzugeben von den Expertinnen und Experten, die hier so sitzen. Wenn du jetzt unseren Zuhörenden ein paar Tipps in puncto IT-Sicherheit, Mobilfunksicherheit, haben wir ja gerade schon gesagt, können wir gar nicht so richtig viel machen, aber was wären so deine drei Top-Sicherheitstipps?
Oh ja, drei.
Für, also ich frage für eine Freundin.
Naja, na gut. Dann sagt der Freundin, dass ich glaube, dass einer der größten Punkte, die uns persönlich betreffen im Alltag. Das geht eher in Richtung Privacy. Mhm. Weil wir unglaublich viel machen durchs Internet mit verschiedenen Services und das ist sehr bequem und das ist super und auch wichtig, dass wir das machen. Aber man sollte nie vergessen, was man da jetzt teilt und was die Konsequenzen sein können, weil im Internet eigentlich nichts verloren geht und weil viele Sachen, von denen man sagen würde, es interessiert doch eh keinen, super spannend sind für einen Angreifer.
Zum Beispiel?
Zu welcher Tageszeit ich mein Handy benutze.
Ist super spannend, weil?
Naja, weil dann jemand, wenn ich nachts um 3 immer auf mein Handy gucke und ich bin lebe aber in einer Zeitzone, wo es halt nachts um 3 ist, dann weiß jemand direkt über mich, dass ich nicht schlafe zu dem Zeitpunkt. Und das ist natürlich eine Information, die zusammen mit anderen Informationen gut genutzt werden kann, um rauszufinden, wer ich bin. Obwohl ich das nicht teilen wollte mit irgendwem. Mhm. Obwohl ich einfach nur auf mein Handy geschaut habe. Das heißt jetzt nicht, dass man nachts um 3 nicht mehr aufs Handy schauen darf. Das bedeutet eigentlich nur, dass man immer im Hinterkopf behalten sollte, nicht viele kleine Portionen an Informationen verteile, kann durchaus jemand vorbeikommen und sich die alle einsammeln und zusammenschmeißen und weiß dann sehr viel über mich. Mhm. Und wenn man jetzt große Dienste wie Google nutzt, dann haben die schon sehr viele Informationen. Und man sollte einfach schauen, was man teilt. Das kriegt man halt nicht wieder weg aus dem Internet.
Ja, verstehe.
Das wären Tipps 1 und 2 kombiniert. Jetzt muss ich mir noch einen dritten ausdenken, aber ja. Esst mehr Gemüse.
Esst mehr Gemüse.
Ja.
Das hat auch eine direkte Auswirkung auf die Sicherheit online.
Ja, wegen der Cookies.
Weniger Cookies zulassen, mehr Gemüse essen. Finde ich richtig schön. Können wir das als Überschrift nehmen? Das finde ich richtig, richtig schön. Esst mehr Gemüse.
Ja.
Na gut. Ja. Ich würde das einfach so stehen lassen, weil es ist tatsächlich,
kann man nicht
und da muss ich dich beglückwünschen, ein Tipp, der wurde hier noch nie gegeben.
Ja, ich habe so eine Vermutung, warum, aber, aber gut. Aber gut.
Alles klar. Liebe Katharina, es war mir ein Fest. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst und uns die ganzen Infos gegeben hast. Natürlich gibt es auch noch Infos in den Shownotes. Es gibt jede Menge auch nachzulesen. Guckt nochmal bei Radix Security vorbei, was die so anbieten. Und vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Das war Nachgehackt, der IT-Security-Podcast. Ich hoffe, ihr habt heute genauso viel über IT-Sicherheit gelernt wie ich. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt sicher! Nachgehackt ist eine Produktion von Cube5 und dem Exzellenzcluster CASA am Horst-Görz-Institut für IT-Sicherheit sowie der FISEC GmbH in Zusammenarbeit mit der Bochum Wirtschaftsentwicklung und Eurobits.